In den vergangenen Ausgaben haben wir hier in diesem Podcast ja über die Kommunikation in nervösen Zeiten gesprochen. Und diese nervösen Zeiten mit ihren großen Herausforderungen, die hören am Ende eines solchen Podcast-Schwerpunkts natürlich gar nicht auf. Gerade die Frage nach wirtschaftlichem Wachstum und der Veränderung hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft werden uns garantiert ja noch Jahrzehnte beschäftigen. In dieser Episode schauen wir dabei vor allem mal auf die Finanzierung. Denn da gibt es laut vielen Klimatechnologie-Startups ziemlich große Probleme. Schön, dass ihr zuhört. Ich bin Christian Bollert und grüße euch.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Die meisten von euch werden diese Episode noch im heißen Wahlkampfendspurt und vor der Bundestagswahl hören. Doch egal, ob ihr jetzt vor oder nach der Wahl hört, eines wird bleiben. Klimaschutz und die Veränderung in eine klimaneutrale Wirtschaft haben im Wahlkampf fast gar keine Rolle gespielt. Vor 4 Jahren ist das noch ganz anders gewesen. Die gute Nachricht ist aber, auch wenn es die großen Debatten nicht bestimmt hat, natürlich forschen und arbeiten weiter viele Leute daran, dass Deutschland diese Transformation schaffen kann. Und aus den Reihen der Klimatechnologie-Startups gibt es nun einen konkreten Finanzierungsvorschlag, über den wir hier in dieser Ausgabe diskutieren wollen. Wie bei vielen Neugründungen ist es auch für Klimatechnologie-Startups schwer, an Geld für Investitionen zu kommen. Am Anfang kann Risikokapital helfen, aber vor allem, wenn es dann komplexer wird, wenn beispielsweise Anlagen gebaut werden müssen, wenn Maschinen gekauft werden sollen oder große Projekte realisiert werden sollen, dann braucht es sehr viel Geld und da kommen auch Risikokapitalgeber schnell an ihre Grenzen. Kredite wären da in vielen Fällen eine bessere Alternative. Banken wiederum investieren in der Regel ja nur in schon profitable Unternehmen, wie wir erst vergangene Woche von Andreas Schmucker von WeTel gehört haben. Die Initiative Tech for Net Zero versammelt viele Klimatechnologie-Startups und hat sich Anfang des Jahres mit einem offenen Brief an den Bundeswirtschafts- und den Finanzminister gewandt. Darin fordern sie einen besseren Zugang zu Krediten. Wie das genau funktionieren soll, kann uns Tobias Lechtenfeld, Executive Director von Tech for Net Zero, erklären. Tobias und ich, wir kennen uns schon seit vielen Jahren und deshalb duzen wir uns auch hier im Podcast. Ich sage Hallo Tobias, willkommen im Brand 1 Podcast.
Hallo Christian.
Ich habe schon erwähnt, dass ihr von der Bundesregierung einen besseren Zugang zu Krediten für Klimatechnologieunternehmen fordert. Wie genau soll das aussehen?
Ja, vielen Dank erstmal. Toll, hier zu sein. Ich glaube, was uns besonders bewegt, ist ja die Frage, wie kriegen wir denn nicht nur die Klimaziele erreicht, sondern wie kriegen wir denn eigentlich in der Gesamtsituation, auf die wir gerade schauen, ja, mit Russland, jetzt auch zunehmend mit den USA, was haben wir denn hier eigentlich für Hebel in der Hand? Und ich glaube, in Deutschland, was wir besonders gut können, sind natürlich unsere Maschinenbauer, unsere Anlagenbauer, unsere Ingenieurskünste letztendlich, auch unsere Chemiker, da sind wir einfach weltweit Spitze. Und ich glaube, dieses Asset sollten wir noch viel, viel stärker in Betracht ziehen, dass uns das helfen kann auf ganz vielen Ebenen. Es geht also nicht nur um die Klimawende, es geht letztendlich ja auch um neue Jobs. Es geht auch darum, unabhängig zu werden von fossiler Energie, egal ob sie aus Russland kommt oder LNG-Gas aus den USA oder auch aus anderen Ländern, die nicht immer nur auf unserer Seite stehen und unser Bestes wollen. Insofern ist für uns sozusagen Klimatechnologie nicht einfach nur irgendein Wohlfühlthema, sondern es ist eigentlich ein enormes Zukunftsthema. Und das ist natürlich eine Geschichte, die dann auch entsprechend wichtig priorisiert werden sollte. Das heißt, was wir uns wünschen und was wir vorschlagen oder fordern, ist tatsächlich ganz dezidiert die Finanzierung und die Skalierung, also das Wachstum dieser Technologien zu beschleunigen, weil es uns auf ganz vielen Ebenen hilft.
Und wie kann das funktionieren?
Im Prinzip ist das so, wenn man eine Erfindung aus der Forschung, aus der Uni oder aus dem Fraunhofer-Institut beispielsweise in den Markt bringt, dann ist das zwar revolutionär technologisch betrachtet, aber in der Finanzierung wird es unheimlich kompliziert und teuer, weil gerade weil es eine neue bahnbrechende Technologie ist, sich häufig klassische risikoaverse Investoren da nicht rantrauen. Das heißt beispielsweise, dass Banken da sehr schnell an ihre Grenzen stoßen, weil sie einfach die Technologie nicht sauber bewerten können, weil sie nicht 100% sicher sein können, dass die Technologie auch im Markt angenommen wird und weil wir aufgrund der hohen politischen Unsicherheit natürlich auch immer wieder Verunsicherung haben, führt das dazu, dass klassische Finanzierer häufig abwarten und das Wachstum dieser Technologien dann sozusagen ausgebremst wird. Was wir vorschlagen, ist letztendlich eine besondere Art von Kreditfinanzierung. Das heißt, das, was normalerweise eine Bank übernehmen würde, im Maschinen- und Anlagenbau hier aber so zu gestalten, dass es zu den Startups passt, dass es auch zur Wachstumsskala passt, dass es vor allem die Produktion anfinanziert, sodass quasi die Technologien, sei es jetzt ein Kohlenstofffilter oder sei es eine Technologie für nachhaltiges Erdgas oder sei es eine Technologie für auch einen grünen Wasserstoff oder auch einen sauberen Zement, ja, dass die einfach schneller hochgefahren werden kann. Weil das schafft letztendlich die Jobs, das schafft dann auch neues Einkommen, sozusagen neuen Wohlstand und stellt letztendlich auch unsere Industrie auf sichere Standbeine.
Also ihr fordert hochspezialisierte Kreditfonds. Wer soll denn das Geld da reinstecken?
Spannenderweise am Kapitalmarkt, also wenn man mit großen Versicherungsfonds spricht oder auch mit anderen großen institutionellen Investoren, das Kapital ist da. Im Moment, ja, fließt ein Großteil des Kapitals einfach in andere Länder. Ja, das liegt auch ein bisschen am Steuerregime in Deutschland, aber es liegt vor allem daran, dass es relativ wenig Möglichkeiten gibt, in dieser Asset-Klasse in Deutschland zu investieren, weil dort zu wenig Strukturen vorhanden sind. Das heißt, die Gelder fließen dann eben nach Nordamerika oder auch nach Asien. Ja, denn für so einen Investor geht es ja gar nicht immer nur um den Gewinn. Es geht eigentlich um dieses Verhältnis zwischen Risiko und Gewinn. Das heißt, ich muss mir genau anschauen, in welcher Risikoklasse sozusagen möchte ein Investor investieren. Was darf er auch, ne? Also ein Versicherungsfonds beispielsweise oder ein Rentenfonds darf gar nicht hochriskant investieren. Andere können das schon, ja, beispielsweise Venture Capital. Und dann kann man tatsächlich solche Produktionsanlagen relativ einfach finanzieren. Also das ist auch gar kein Hexenwerk. Das ist eine total normale Strukturierung, die es am Finanzmarkt eigentlich gibt, die aber in Deutschland relativ wenig stattfindet, weil sich zu wenig Akteure damit befassen. Und da sagen wir, das ist eine perfekte Situation eigentlich für eine öffentliche Intervention, weil man mit sehr, sehr wenig öffentlichem Geld tatsächlich so eine Struktur schaffen kann, indem man letztendlich dort den ersten Schritt macht.
Wie könnte denn das aussehen? Also spielt da beispielsweise die staatliche Förderbank, die KfW, eine Rolle in euren Überlegungen?
Ja, die KfW hat tatsächlich eine sehr, wie wir finden, eine sehr geniale Lösung jetzt vorgeschlagen, dass sie selber investieren in so einen Fonds und auch als Erstinvestor, als Ankerinvestor investieren und dann tatsächlich so ein Fonds entstehen kann mit vor allem privatem Geld. Ja, so, das heißt also großer Hebel mit wenig öffentlichen Mitteln wird privates Geld mobilisiert. Das öffentliche Geld ist auch nicht verschenkt, sondern es generiert selber auch einen Rückfluss und auch einen Ertrag. Das heißt, der Steuerzahler verdient sogar mit an dem Wachstum. Es hängt natürlich ein Risiko dran. Das ist bei jedem Investment so. Ja, insofern ist es auch da natürlich jetzt keine reine Garantie, sondern es ist tatsächlich ein normales Investment. Aber es führt eben dazu, dass diese Asset-Klasse stärker durchfinanziert wird. Und wir sehen am Markt im Moment, müssen wir ausgerechnet mit Partnern zusammen hier in Deutschland, also wir sehen eine Finanzierungslücke von 7 bis 8 Milliarden Euro pro Jahr in dem Segment, allein im Wachstumsbereich. Und das sind natürlich Beträge, die sich durchaus schließen lassen. Ja, das heißt, der Kapitalmarkt hat, diese Mittel sind durchaus sehr vorhanden am Kapitalmarkt. Auf einer wirtschaftlichen Seite, wenn man sich mal den Industriestandort anschaut, auch das Jobpotenzial, auch das Wachstumspotenzial, ja, ist das eins der größten Versprechen eigentlich, die Deutschland im Moment hat, in solche Technologien zu investieren, weil wir wissen, die werden weltweit nachgefragt. Die Exportnachfrage nach deutscher Technologie im Klima- und Umweltbereich ist enorm hoch. Die Bestellungen gehen durch die Decke, ja, wo im Automobilbereich und in anderen Segmenten die Nachfrage gerade einbricht. Das heißt, es ist auch ein extrem strategisches Investment, dort die Anfinanzierung sicherzustellen, damit diese Firmen nicht abwandern. Weil als Unternehmer ist man sonst natürlich gezwungen, wenn man das hier in Deutschland nicht finanziert bekommt, letztendlich den Standort zu wechseln und in Länder zu ziehen, wo man finanziert wird. Und das wäre dann nicht so gut, ja, weil dann sozusagen die Jobs und auch der Wohlstand, die dann entstehen, natürlich woanders entstehen.
Tobias Lechtenfeld von Tech for Net Zero hier beim Podcast Radio Detektor FM und wir sprechen gleich noch ausführlicher über die Finanzierung von Klimatechnologie. Tobias, ihr habt ja nicht nur diesen offenen Brief geschrieben, sondern ihr habt euch Anfang des Jahres auch mit dem amtierenden Finanzminister getroffen. Wie sind denn dort so die Reaktionen auf eure Vorschläge?
Ja, das war total spannend. Also Finanzminister Cookies, der im Moment das Finanzministerium noch führt, ist ja hochinteressiert, also auch technologisch hochinteressiert. Das war also jedes Mal, wenn wir über Finanzierung reden wollten, kamen erstmal sehr hochinteressierte Nachfragen, was die Technologien denn genau machen und wie das funktioniert. Das war also schön zu sehen, dass ein führender Politiker auch dieses tiefere Interesse hat an den Zusammenhängen. Aus einer Finanzministersicht sind diese Technologien nochmal spannend, weil wir halt sagen, schau mal hier, ein Startup, was nachhaltig grünen Beton beispielsweise produzieren kann, ja, das gibt es mittlerweile in Deutschland. Im Prinzip lässt sich so das gesamte Carbon Capture und Storage für die Zementindustrie ersetzen. Ja, wenn diese Technologie bereits skaliert wäre, groß genug wäre, wirklich in breite Anwendung wäre. Da sagt sich natürlich ein Finanzminister, Moment mal, wenn ich im Moment pro Jahr irgendwo zwischen 3, 4, 5 Milliarden Euro Zuschüsse rausgebe für die Zementindustrie, damit dort Dekarbonisierung über Carbon Capture stattfindet und hier kann ich das gleiche Kohlenstoffziel sozusagen erreichen für einen Bruchteil der Investition und das dann gar nicht nur als Zuschuss, sondern tatsächlich noch als Investition, die auch einen Ertrag erwirtschaftet, ist das natürlich eine enorm spannende Technologie. Ja? Das heißt, im Finanzministerium schaut man sozusagen immer aus der, was kostet uns das, was sparen wir dabei, gibt es vielleicht sogar einen Ertrag dabei, Logik auf solche Themen. Und das ist dann nochmal ein ganz anderer Schnack sozusagen, ja. Weil ich da einfach zeigen kann, dass Klimatechnologien sind wesentlich günstiger als fossile Technologien. In dem Augenblick, wo die skaliert sind und laufen, sparen wir an allen Enden. Wir sehen es ja bei den Erneuerbaren. Ja, erneuerbare Energie ist einfach günstiger als fossile Energie. Wenn ich mir anschaue, wie hoch die Kosten sind, die tatsächlich an einem Windrad oder auch an einem Solarfeld entstehen. Und genau das Gleiche haben wir in nahezu allen anderen grünen Technologien. Ja, wenn wir es schaffen, diese technologischen Durchbrüche zu finanzieren, haben wir enorme Einsparungen in allen Bereichen. Das ist ja das Ziel, worum es geht. Das heißt, kurzfristig, ja, es kostet Geld, aber wenn wir es clever strukturieren, und das ist eigentlich unsere Kernbotschaft, wenn wir es gut strukturieren, können wir sogar einen Ertrag damit erwirtschaften und nicht einfach nur immer bezuschussen.
Also zugespitzt, diese 7 bis 8 Milliarden Investitionsdefizit, die du angesprochen hast, wenn man die clever gestaltet und hebelt, dann ist das eigentlich auch für den Staat ein gutes Geschäft.
Davon sind wir überzeugt und das lässt sich auch sehr gut zeigen. Wir haben uns Daten angeschaut aus Nordamerika. Es jetzt vor kurzem gab es da sehr aktive Investitionsprogramme von der öffentlichen Hand, die enorm erfolgreich gelaufen sind. Ja, auch wenn ich mir anschaue, wie die Europäische Investmentbank teilweise schon in solche Projekte investiert. Das ist sehr, sehr, sehr erfolgreich bei überraschend niedrigem Ausfallrisiko. Viel, viel niedriger, als viele erwarten würden bei solchen Hochtechnologie-Startups. Ja, diese Unternehmen sind enorm solide aufgestellt, weil die Nachfrage am Markt so hoch ist nach den Technologien. Das heißt, die schaffen es relativ einfach, ihre Produkte, ihre Lösungen am Markt dann zu verkaufen, ja, Umsätze zu generieren, so wie andere große Maschinen- und Anlagenbauer das auch tun. Ja, und das ist ja letztendlich, muss man mal überlegen, in Deutschland auch unsere absolute Stärke. Ja, wir sind Exportweltmeister, wir sind die Hardware-Nation weltweit. Kein anderes Land hat so starke Ingenieure, so starke Chemiker wie wir. Wenn irgendjemand maximal an dieser Klimawende profitieren kann, durch die Technologieentwicklung, dann sind wir das. Und das sagen uns spannenderweise auch alle, die Amerikaner, die Asiaten, alle sagen uns das. Nur in Deutschland zweifeln wir mal so ein bisschen an unseren Fähigkeiten. Ja, aber das ist eigentlich unser wahrscheinlich größtes Potenzial für dieses Jahrhundert, um wirklich nochmal an der kompletten neuen Reindustrialisierung auch massiv zu gewinnen.
Und da höre ich auch einen Lösungsansatz raus, worüber ja auch viel diskutiert wird in Deutschland, dass so wahnsinnig viele Patente in Deutschland angemeldet werden, aber am Ende nichts daraus wird.
Ja, absolut. Man muss sich das einmal vorstellen, wie viel eigentlich an den Hochschulen und Forschungsinstituten entwickelt und erfunden wird. Ja, das ist ja auch alles steuerfinanziert, das finanzieren wir ja als Gesellschaft. Und wie wenige dieser Patente zum Schluss wirklich im Markt platziert werden. Häufig auch ganz einfach, weil es gar niemanden gibt an der Universität, der sich dafür zuständig fühlt. Ja, die Professoren sind natürlich als Professoren gefragt. Die Postdocs und Doktoranden, die das wahrscheinlich könnten, sind häufig aber dann auch auf dem wissenschaftlichen Pfad festgeschrieben. Und es braucht natürlich mehr als einen genialen Wissenschaftler, um etwas auszugründen. Du brauchst natürlich auch jemanden, der weiß, wie man erfolgreich so ein Unternehmen führt. Und das ist schwieriger, das ist komplexer, möchte ich behaupten, als jetzt das nächste Online-Startup oder irgendeine App. Ja, also wenn ich im Internet Hundefutter verkaufen will über eine App, ist es sicherlich leichter, als ein E-Fuel-Startup aus der Wiege zu hieven. Schon allein, weil mein Wettbewerb natürlich die klassische fossile Industrie ist. Ja, da brauche ich schon sehr starkes Personal. Aber da werden wir besser. Wir sehen es in den letzten Jahren, die Quote oder die relative Intensität sozusagen der Klimatechnologien, das steigt jetzt jedes Jahr. Ja, das heißt, wir haben immer mehr Wissenschaftler, die wirklich mit enormen Durchbrüchen in den Markt gehen. Und bei Durchbrüchen meine ich nicht nur technologische Durchbrüche, sondern wirklich kostenreduzierende Durchbrüche. Also einen neuen Prozess für ein E-Methanol, einen neuen Prozess für einen Beton, einen neuen, komplett neuen Prozess für Verpackungsplastik, ja, die nachhaltig sind, die wesentlich günstiger sind in der skalierten Form als bestehende Technologien. Und das ist eigentlich das große Versprechen.
Wofür brauchen denn diese Unternehmen, diese Startups, Klimatechnologie-Startups dann am Ende das Geld?
Naja, letztendlich, die fangen an als Startups. Das heißt, man kann sich das häufig wirklich vorstellen, wie irgendwie 2, 3 Gründer zusammen in der Garage oder meistens im Labor. In dem Augenblick, wo aber wirklich dann in großen Volumen produziert und verkauft werden soll, brauche ich Fabriken, brauche ich Produktionsanlagen. Man kann sich vorstellen, ein modernes Startup beispielsweise, was jetzt am Frankfurter Flughafen dort nachhaltiges Kerosin produziert, das sieht aus, wenn man da an das Gelände ranfährt, sieht das aus wie ein kleiner Chemiepark. Ja, und das kostet entsprechend auch so viel wie ein kleiner Chemiepark. Und das sind dann keine kleinen Beträge mehr. Und vor allem sind es keine Beträge mehr, die typischerweise ein Venture Capital Investor decken kann. Das heißt, da brauche ich wirklich Projektfinanzierer, da brauche ich institutionelle Finanzierer. Und die haben interessanterweise auch alle Lust darauf, ein großes Interesse. Viele haben sogar ein Mandat, in solche Themen zu investieren, aber erst ab der richtigen Risikoklasse. Und da sagen wir, wir brauchen eine Brücke, eine finanzielle Brücke sozusagen, von der frühphasigen klassischen Startup-Venture-Capital-Finanzierung hin zu dem wirklich eher erwachsenen, kann man sagen, ja, großvolumigen klassischen Projektfinanzierern. Und diese Brücke lässt sich relativ einfach strukturieren über eine saubere, wir nennen es frühphasiges Wachstumskreditfinanzierung oder Fremdkapitalfinanzierung, ja, so einen Growth Credit, der genau in diesem Mittelfeld die Brücke schlägt, sodass das Eigenkapital sukzessive ergänzt wird durch Fremdkapital in den Finanzierungen. Und so lassen sich von ersten Projekten hin zu größer werdenden Projekten diese Projekte dann finanzieren. Das bestätigen alle Investoren am Markt, das bestätigen auch Banken am Markt, das bestätigen auch öffentliche Institutionen am Markt, die da involviert sind, Gavi, KfW und Europäische Investmentbank beispielsweise. Und auch das Marktpotenzial, also auch die Nachfrage für solches Kapital ist enorm hoch. Ja, das heißt, da haben wir, also wir sind da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir tatsächlich mit so einem Fonds dann auch einiges bewegen können.
Stichwort Europäische Investmentbank. Ihr sprecht in dem Papier auch an, dass es in europäischen Ländern teilweise schon deutlich besser läuft. Wo läuft es denn besser? Wovon könnte denn Deutschland sich was abgucken?
Na, was die Europäische Investmentbank jetzt initiiert hat, ist tatsächlich ein total spannendes Garantieinstrument. Da geht es dann gar nicht mehr um fondsbasierte Lösungen, sondern wirklich um projektbasierte Lösungen. Das ist sicherlich Teil der Antwort. Grundsätzlich steht das allen europäischen Ländern zur Verfügung. Insofern geht es uns jetzt gar nicht um das eine Land oder das andere Land, sondern wir schauen uns immer an, was brauche ich eigentlich in diesem gesamten Finanzierungspuzzle für Steine, damit das gut funktioniert? Und haben wir eigentlich alle Puzzlestücke zusammen? Und da ist so ein Garantiepuzzle extrem wichtig. Alleine natürlich auch nicht ausreichend. Insofern macht die Europäische Investmentbank da einfach verdammt gute Arbeit in dem Bereich und wirklich geht auch Schritte vor, die häufig der Markt erst langsam sich ranbewegt. Und gleichzeitig sehen wir erfahrene Investoren aus dem Bereich der Wachstumsfinanzierung, auch aus dem Bereich der Klimatechnologien, die beispielsweise in anderen Finanzplätzen arbeiten, in London, in Paris, die sind schon wesentlich weiter als wir. Ja, da ist einfach viel mehr Verständnis da, auch Vertrauen da. Man kann auch besser bewerten, was gut funktioniert und was nicht auf der technologischen Seite. Ja, das ist ja für einen Banker oder einen klassischen Investor auch nicht immer ganz leicht, sich mit der ganzen Physik und Chemie auseinanderzusetzen. Das funktioniert in den Finanzmärkten schon ganz gut. Da können wir, glaube ich, in Deutschland uns noch eine Scheibe von abschneiden, vielleicht auch einfach von dort lernen und vielleicht sogar ein Stück weit auch erstmal nur kopieren. Aber da sind wir sehr hoffnungsvoll. Das haben wir in Europa teilweise schon sehr gut gelöst.
Tobias Lechtenfeld hier im Brand 1 Podcast und wir sind gleich wieder da. Tobias, wie groß ist denn deine Hoffnung, dass ihr eure Forderung auch tatsächlich umsetzen könnt? Also dass die Politik auch reagiert, beispielsweise deine neue Bundesregierung?
Ja, gute Frage. Ich bin grundsätzlich da sehr positiv. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau ist auch schon an dem Thema ganz aktiv dran. Ja, da laufen die Prozesse. Da freuen wir uns auch, dass hoffentlich jetzt im Frühjahr, wahrscheinlich spätestens im Sommer, dann auch die ersten Ergebnisse verkündet werden können. Das ist Teil der sogenannten Win-Initiative der Bundesregierung. Und da haben wir auch alle Zusagen, dass die nächste Bundesregierung diese Initiative weiterführen wird, vielleicht sogar noch ausbauen wird. Denn da geht es letztendlich um das Wachstum von Deutschland. Und das ist ja eins der ganz wichtigen Themen jetzt auch im Wahlkampf gewesen. Ja, auch ja eins der wichtigsten Themen, was die Bürgerinnen und Bürger bewegt. Insofern sind wir da grundsätzlich guter Aussicht. Ich glaube, unser Kernwunsch ist ganz einfach sicherzustellen, dass man solche neuen Instrumente tatsächlich mit hochqualifizierten Akteuren umsetzt. Ja, und dort eben beispielsweise erfahrene Wachstumsinvestoren sich sehr genau anschaut, wie dort das umgesetzt werden soll. Wir haben uns mit vielen Banken auch dazu unterhalten, die sehen sich selber häufig eher in einer Rolle der Refinanzierung. Ja, das ist quasi, wenn die ganze Geschichte dann schon ein bisschen sicherer ist, auch schon profitabler ist, da können dann Banken auch noch sehr gut einsteigen. Insofern ist für sehr viele Bestandsinvestoren am Markt auch sehr viel Platz, daran mitzuwirken, ja, auch Teil der Lösung zu sein. Und aus Investorensicht muss man natürlich auch immer schauen, ja, natürlich auch daran Geld zu verdienen. Ja, das steht außer Frage. Und das macht uns insgesamt sehr hoffnungsvoll, dass wir gut vorankommen werden dieses Jahr. Wir haben uns mal angeschaut, welche Technologien es eigentlich bräuchte, um bis 2045 klimaneutral zu sein. Das heißt, die Ziele der Bundesregierung tatsächlich auch erfüllen zu können. Und was dabei sehr spannend ist, wenn man sich das auf einer Landkarte mal anschaut, dass allein aus Deutschland kommen heute schon über 40% der Technologien, die weltweit benötigt werden, um zu dekarbonisieren. Auf europäischer Ebene sind es 60%. Das heißt, bei 60% aller Klimatechnologien ist Europa im Moment weltweit führend. Solche wissenschaftlichen Führungsrollen, die jetzt in den Markt zu bringen, die umzusetzen, die zu skalieren, bevor es andere tun, das ist die große Hoffnung. Und deshalb sind wir auch so positiv gestimmt, dass hier ein enormes Potenzial in den Klimatechnologien steckt.
Da ist also viel Zuversicht, aber gleichzeitig, wenn man so ein bisschen in den Wahlkampf geguckt hat, dann merkt man auch, naja, so Nachhaltigkeit und Klimatechnologie waren jetzt nicht so die ganz großen Themen und ihr fordert zum Beispiel eine neue grüne Gründerzeit. Seht ihr die tatsächlich in einer beispielsweise großen Koalition kommen?
Ich glaube, es gibt zwei grundsätzliche Gedankenschulen dazu. Ich glaube, es gibt die eine, die deutlich erkannt hat, dass ich es schaffen kann, durch Technologie die Kosten zu senken und dadurch die Wirtschaft zu fördern. Also das, was eigentlich Deutschland seit 200 Jahren erfolgreich macht, nämlich durch ständige Weiterentwicklung, neuen technologischen Fortschritt und Vorsprung, kompetitiv wettbewerbsfähiger zu sein als der Markt. Das sagt ja, was eigentlich die große Hoffnung ist von Klimatechnologie. Das heißt, wir können selber kosteneffizienter werden. Wir können die Energiekosten runterbringen, wir können die Produktionskosten runterbringen, wir können grundsätzlich auch bessere Produkte schaffen, wenn wir uns technologisch weiterentwickeln. Das hat bisher sehr, sehr gut geklappt und es gibt auch kein Zeichen dafür, dass dem in Zukunft nicht so sein sollte. Wenn man diese Fähigkeiten, ja, diese Ingenieurskunst, diese Chemiewissenschaften anwendet jetzt auf Kohlenstoff, dann ist ja klar, dass alle Technologien, alles Grüne, was heute vielleicht noch ein bisschen zu teuer ist, zukünftig kompetitiv sein kann. So. Und wer kann das denn einführen? Wer kann das entwickeln? Das sind wir. Es gibt kein Land der Welt, das das so gut kann wie wir. Das ist unser absolutes Ass im Ärmel. Und an der Stelle sagen wir, Klimatechnologie und Wirtschaftswachstum sind eben nicht entgegengesetzt, sondern sind genau das Gleiche, sind nur die andere Seite derselben Medaille. Und wenn wir uns lösen von dieser Illusion, dass fossil billig ist, was es nicht ist, weil wir subventionieren es ja mit also über 60 Milliarden Euro pro Jahr, dann werden grüne Technologien auf einmal hochkompetitiv. Ja, das sehen wir bei den fossilen Kraftstoffen, das sehen wir auch in der Produktion. Insofern muss man, glaube ich, immer sich sehr genau anschauen, was vergleichen wir eigentlich miteinander.
Das heißt, ihr habt auch keine große Angst vor beispielsweise Wahlprogramm der CDU, die ja doch sehr stark in, sag mal, traditionelle fossile Energien wieder investieren wollen.
Gut, wenn die politische Führung natürlich sich festlegt, auf fossile Energien zu setzen, weil sie sie versteht und weil sie sich vielleicht nicht mit den neuen Technologien auseinandersetzen will oder das noch nicht ganz verstanden hat, kann das durchaus natürlich passieren, dass es hier nochmal zu gewissen Verzögerungen kommt. Was wir aber glauben, ist, dass der Markt stärker ist als die Politik. Denn ich habe neulich ein sehr schönes Zitat dazu gehört von einem Geschäftsführer eines großen deutschen DAX-Konzerns. Er sagte, die Politiker, die kommen und die gehen. Die Unternehmen sind hier, um zu bleiben, denn sie haben mehr zu verlieren als eine Wahl. Und ich glaube, wir sollten nicht vergessen, dass in Deutschland die Wirtschaftskraft und auch was uns hier als Gesellschaft leistungsfähig hält, sind ja letztendlich nicht die kurzfristigen Wahlkampfthemen oder Slogans oder Parolen. Das Land wird auch nicht alleine nur von der kurzfristigen Politik bestimmt, sondern wir haben letztendlich durch unsere Unternehmen, durch auch die schwere und harte und intensive Arbeit der ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist doch eigentlich, was die eigentliche Kraft von Deutschland ausmacht. Da entsteht der Mehrwert, da entsteht der Wohlstand, da entstehen die Einkommen. Ja, da entstehen auch die Steuern, die hinterher der Staat hoffentlich gut investiert. Ja, das heißt also, es ist nicht nur allein die Politik und schon gar nicht die kurzfristigen Parolen, sondern es ist die Wirtschaftskraft, die uns hier eigentlich nach vorne bringen kann. Und ich glaube, letztendlich werden das auch Unternehmen sein, unternehmerische Entscheidungen. Rechnet sich zu investieren in einen Energiespeicherpark? Rechnet es sich zu investieren in nachhaltige Kraftstoffe beispielsweise? Rechnet es sich zu investieren in grüne Materialien, nachhaltige Materialien? Wenn sich das rechnet, wenn ich diesen Business Case aufzeigen kann, dann wird das automatisch passieren. Egal, ob das ein Politiker für gut oder richtig hält, egal, ob jemand der Meinung ist, er möchte den Verbrennungsmotor privat wiederhaben. Es gibt gar keine Nachfrage für Verbrennungsmotoren und es gibt gar kein Interesse, diese zu produzieren profitabel. Ja, insofern sind da manchmal die Wünsche der Politik, wir sehen es ja auch bei der Atomenergie, sind einfach nicht mehr synchron mit dem, was am Markt sich schon längst bewiesen hat.
Das heißt, ich höre da eine große Zuversicht und ja, eine Hoffnung, dass die deutsche Klimatechnologieszene doch sehr, sehr widerstandsfähig ist.
Ja, absolut. Klimatechnologie ist gut aufgestellt, hat ein enormes Wachstumspotenzial. Investoren erkennen das auch zunehmend, investieren darin auch. Denn eins muss klar sein, es gibt keine anderen Wirtschaftsbereiche im Moment, der so sicheres Wachstum garantiert hat. Langfristig wird und muss Klimatechnologien wachsen. Denn die Nachfrage danach steigt jedes Jahr weltweit. Und wir sind absolut spitze darin, die in den Markt zu bringen und zu entwickeln. Das heißt, wenn uns das gelingt, unsere Entwicklungsfähigkeit, unsere Ingenieursfähigkeit zu kommerzialisieren und dann tatsächlich auch in den Export zu bringen, dann bleiben wir auch Exportweltmeister, dann werden wir auch weiterhin ein starker Wirtschaftsstandort sein mit enorm starker Industrie. Das ist die große Hoffnung für dieses Jahrhundert, denn es gibt keinen größeren Wachstumsmarkt im Moment für Länder wie Deutschland, die in erster Linie Maschinenanlagen und letztendlich ja wissenschaftliche Lösungen ja vermarkten.
Das sagt Tobias Lechtenfeld von Tech for Net Zero hier im Brand 1 Podcast und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Alle Folgen unseres Podcasts könnt ihr auf den üblichen Plattformen für Podcasts hören, auf einigen wie Apple Podcasts oder Spotify natürlich auch gern mit 5 Sternen, wenn euch unser Podcast denn gefällt. Uns helfen solche positiven Bewertungen, denn dann finden noch mehr Leute diesen Podcast hier und sagt auch gern in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis weiter, wenn euch dieser Podcast hier von Detektor FM und Brand 1 gefällt. Und wenn ihr neben journalistischen Inhalten vielleicht auch mal gerne gute Musik hören wollt, dann empfehle ich euch zum Schluss noch unsere Detektor FM Apps für iOS und Android. Denn darin könnt ihr unsere beiden Livestreams, den Wort- und den Musikstream, hören. Ich beispielsweise streame die gern mit Chromecast auf meinen Lautsprecher zu Hause. Eine der beliebtesten Zeiten übrigens für den Musikstream ist der Sonntagvormittag mit Detektor FM entspannt. Zieht sich dann noch bis in den Nachmittag bis 16 Uhr. Wird von vielen Leuten sehr geschätzt. Die nächste Ausgabe unseres Podcasts erscheint dann, wie gewohnt, am kommenden Freitag. Das ist der 28. Februar. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann nach der Bundestagswahl hier in diesem Podcast wiederhören. Gern bis dahin.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion: Stefan Ziegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.